Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ja, und dann sind wir losgefahren und dann haben wir die Koffer gepackt und dann bin ich morgens zum Flughafen und dann ging das dann mit so einem kleinen Bus zum ersten Flieger und dann, ja, dann bin ich gar nicht erst nach Detroit, sondern dann bin ich nach Minneapolis und habe ich auch meine Kollegen, mit denen ich da beim Marathon war, die habe ich dann ja erst in Chicago getroffen. Eigentlich wären wir Ortszeit beide um 16 Uhr, also beide Gruppen da gelandet. Also ich war die Ein-Mann-Gruppe, die waren die Zwei-Mann-Gruppe. Aber dadurch, dass ich jetzt den ersten Flieger dann doch nicht hatte, weil der annulliert war, dann war das halt so, dass ich dann erst doch, ihr seid schon dabei. Ach, wir reden jetzt gar nicht nur über den Chicago-Marathon.
Nee, gar nicht. Die Aufnahme läuft schon, das rote Lichtlein blinkt, ja.
Hier ist Runtastic, hier ist euer Lauf-Podcast mit Laufguru Michael Augustin. Ja, grüß dich, Michael. Schön, dass du da bist.
Versuchst du jetzt auch mich schon nachzumachen? Ist ja gar nicht mal so gut gelungen.
Nee, das stimmt. Nee, ich hatte gerade an einen anderen erfolgreichen Podcast gedacht, aber lassen wir das.
Deinen Namen wollen wir aber auch nicht unter den Teppich kehren. Nee. Fabian Wittke ist sein Name. Er sitzt.
Fabi Run.
Erschöpft, aber müde vor mir. Ja. Die Sportklamotten sind inzwischen wahrscheinlich einmal in der Waschmaschine und vielleicht sogar schon im Trockner gewesen oder auf der Wäscheleine. Hast du eigentlich einen Trockner oder? Trocknest du an der Luft, an der frischen Luft?
Ich trockne an der frischen Luft.
Ach so, okay, gut. Ja. Aber die trägst du nicht mehr. Er trägt natürlich dem herbstlichen Hamburg angemessen einen Hoodie. 8 Grad sind es draußen, deswegen zeichnen wir auch diese Folge drin auf. Wir sind im Nobelviertel. Ich habe mich aufgemacht zu Fabian Wittke. Er ist wieder zu Hause und er hat eine 2,57 bei den Sekunden und Hundertstelsekunden und Zehntelsekunden, musst du mir helfen. Also er hat eine fantastische Marathonzeit aus Chicago mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch. Wie schnell warst du nochmal unterwegs genau?
Ja, also du meinst jetzt bis zur 7. Nachkommastelle? Das kann ich dir...
Ja, die Sekunden reichen.
Die Sekunden
aber
reichen.
Aber 2,57, da reden wir über 2 Stunden, 57 Minuten und wie viele Sekunden? 12 oder wie viele Sekunden?
19.
19.
Ja, 19. Habe ich nochmal hier gerade kurz auf der Medaille geguckt.
Habe ich dich schneller gemacht, als du eigentlich gewesen bist.
Ja.
Nur 2,57, 19. Nein, das war natürlich eine fantastische Zeit. Aber es ist auch so, dass es anstrengend ist. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch. Der Körper, der will gerade nicht so, wie du willst. Ist da eine kleine Herbstgrippe?
Ja.
Im Anflug?
Also Herbstgrippe ist es gar nicht. Also erstmal möchte ich mich bedanken für die Glückwünsche von dir. Und ich muss auch wirklich sagen, ich war wirklich überwältigt. Ohnehin habe ich eine unfassbar schöne Zeit gehabt. Auch nochmal ganz liebe Grüße an Keke und Snippo, mit denen ich da gewesen bin. Die beiden Jungs, es war wirklich so grandios. Wir haben so viel Spaß gehabt. Wir hatten so eine tolle Laufzeit. Der Chicago-Marathon war so fantastisch. Und ich fand das auch wirklich so lieb und großartig, wie viele Menschen daran teilgenommen haben. Auch wirklich ganz viele Stussis, sage ich jetzt mal, die mir über Instagram gratuliert haben, die mir geschrieben haben. Und das war wirklich große, weite Welt. Und ja, das ist ja natürlich so, du bringst wie so einen alten Waschlappen, so könnte man mich ja auch bezeichnen, so bringst du den Körper aus und gehst da ja über die Grenzen des Leistungsvermögens hinaus und dann geht das Immunsystem runter und dann setzt sich da alles rauf, was sich da raufsetzen kann und entsprechend habe ich so eine kleine Erkältung würde ich eher sagen mitgebracht.
Obwohl für diese Anstoßfolge haben wir dich fit gespritzt.
Aber wirklich. Ich muss aber übrigens nochmal ganz kurz, überbrück mal ganz kurz. 21, 22.
Jetzt steht er auf, nimmt die Kopfhörer ab und geht irgendwo hin. Ich weiß nicht, was er vorhat, ehrlicherweise. Aber ich kann mal erzählen, wie es war. Man kann das ja auch tracken, ne? Wenn jemand einen Marathon läuft, kann man ja so ein Live-Tracking durchführen. Ah, eine Chicago-Marathon-Tasse. Ein Becher. Sehr cool. Das wollte ich dir noch erzählen. Ja. Es ist durchaus sinnvoll, dass du die Kopfhörer wieder aufsetzt. Der Marathon war ja am Sonntag vor einer Woche. Heute ist Montag. Gestern vor einer Woche, also aus heutiger Sicht, vor 8 Tagen war dein Chicago-Marathon. Und ich habe versucht herauszufinden, wie viel da du geworden bist und wie es so läuft und habe mich dann online auf dieser Seite, wo man jeden Läufer tracken kann, man braucht gar nicht die Startnummer, es hat für mich gereicht, deinen Namen einzugeben und in dem Moment warst du gerade 2 Minuten im Ziel.
Wirklich?
Ja, also nachdem du 2 Minuten gerade im Ziel warst, hatte ich die Eingebung, ja, jetzt könnte ja vielleicht bald da sein und hab den Rechner hochgefahren und hab mich auf dieses Portal begeben und dann hieß es, finished 2 minutes ago und da habe ich dann auch diese Zeit, 2,57, nicht 12, sondern 19 Sekunden gesehen und hab dir einen virtuellen klatschenden Emoji geschickt und ein paar Smileys und vielleicht auch noch eine Rakete und so ein Feuer habe ich dir, glaube ich, auch noch geschickt. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Nee, hast du. Du warst wirklich der Erste. Danach kam Larissa, gute Freundin von mir. Liebe Grüße, hört auch häufiger diesen Podcast. Und danach kam wirklich ganz, ganz viel. Und Das war wirklich große, große Klasse. Also wir sind ja wirklich kein Lauf-Podcast, aber wir haben auch ein paar geschrieben. Bin auf die Eindrücke gespannt. Vielleicht tatsächlich nur zwei kleine Geschichten dazu, falls es überhaupt jemanden interessiert. Dann reden wir natürlich auch ausführlich über Wolfsburg gegen Stuttgart. Ich meine Hoffenheim zu Gast beim ersten FC St. Pauli. Nein.
Beim ersten FC.
Ja, das war ein Spaß. Also ich bin das alles ein bisschen aggressiver angegangen und jede Sekunde, die du vorne ein bisschen mehr noch an dein Leistungsvermögen herangehst, bedeutet ja auch gleichzeitig, dass du das Risiko eingehst, möglicherweise, wenn du es nicht durchlaufen kannst, dass du dann irgendwann ja einfach nicht mehr kannst. Und ich bin so die ersten 34 Kilometer in so einem Schnitt zwischen 3,58 und 4,02 gelaufen. Und
dann bist du eingebrochen. Das habe ich wohl auch gesehen. Und das wollte ich jetzt nicht erwähnen. Ich wusste nicht, wie sehr wir jetzt in die Detailanalyse gehen wollen.
Ich bin am Ende so unfassbar glücklich, weil das ein gigantischer Marathon war. Da waren knapp 2 Millionen zuschauende Menschen an der Strecke. Das war so laut. Die Windy City, wie Chicago ja genannt wird, war gar nicht windy. Die Temperaturen, die waren perfekt. Später kam noch die Sonne dazu. Und wenn du dann beim Marathon, ich war so auf Kurs, so knapp 2,50, 2,51, irgendwie sowas um den Dreh. Und irgendwann, wenn dann nichts mehr geht, dann ist es so, als würdest du im Auto sitzen, das Gaspedal durchtreten, aber du hast einen Motorplatzer. Motorplatzer in Runde 36 und dann trittst du quasi so ins Leere und habe ich auf meine Uhr geguckt und dann ging wirklich so, als würde der Wagen nur noch so ausrollen.
Hast du keine Gels, die du dann konsumierst? Nee. Alles schon drin gehabt im Körper?
Ja, genau, aber du hast natürlich auch eben diese Leistungsobergrenze, ne? Also sonst könnte man ja theoretisch sagen, sonst kannst du ja auch noch schneller loslaufen. Also wäre ich jetzt in 3,45 zum Beispiel pro Kilometer losgelaufen, dann hätte ich wahrscheinlich diesen Motorplatzer in Runde 20 schon gehabt. Und du versuchst ja immer genauso diese Pace zu treffen, dass du es natürlich im besten Fall über 42,195 Kilometer genau durchlaufen kannst. Und diese am Ende, wie viel sind es? 7, 8, 9 Kilometer so um und bei, die haben mir dann hinten raus gefehlt, also bin ich ein bisschen zu aggressiv angegangen. Aber wie gesagt, also jeder, der Lust aufs Laufen hat, jeder, der auch mal darüber nachdenkt, einen internationalen Marathon zu laufen, Chicago, ganz generell, ich bin ja auch schon in Boston und New York gelaufen, das war wirklich große, große, weite Welt. Und dann wünsche ich euch natürlich auch noch, dass ihr einen Podcast-Kollegen habt wie Michael Augustin oder auch noch so gute Freunde wie Snippo und Keke, dann habt ihr ein schönes Leben.
Und gute Turnschuhe sind auch wichtig.
Ja, sind auch wichtig. Ne?
Gemütliche Sportklamotten, schön die Nippel abkleben.
Den Nippel durch die Lasche ziehen, ja.
Das ist alles wichtig. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dass die Krankheit ist jetzt, glaube ich, ein zu negativer Begriff. Ich hoffe, dass es dich nicht komplett umhaut. Das Adrenalin lässt nach. Du brauchst natürlich auch ein Ziel. Deswegen haben wir auch sofort diese Aufzeichnungen an den Anfang der Woche gelegt, damit du auch wieder eine Challenge hast, bei der du möglichst gut abschneidest. Auf jeden Fall kann er Kaffee einkippen, ohne zu pitchern. Respekt, mein Lieber. Nicht. Das hast du gut gemacht. Ich trinke aus der Tasse der Euro 2021, das ist witzig. Da war meine 2020 und dann hat sich die ARD, das ist nämlich eine ARD-Tasse, den Scherz erlaubt, einfach eine 1, eine hellblaue 1 über die dunkelblaue 0 zu machen. Das ist die Corona-Zeit gewesen. Ihr wisst vielleicht noch, die Fußball-Europameisterschaft sollte ursprünglich 2020 stattfinden, dann hat sie wegen Corona erst ein Jahr später 2021 stattgefunden. So, wir sind im Jahr 2025.
Und wenn jemand für gute Gags bekannt ist, dann die ARD. Also von daher muss man ganz ehrlich sagen, Chapeau, auch dieser ist gelungen.
Da sind ganz viele Gag-Redakteure, ja.
Oder?
Die sind allerdings arbeitslos oder in Teilzeit.
Ich wollte übrigens noch eine Sache ganz kurz erwähnen, was auch einfach witzig ist, dass diese Läuferwelt ja so gigantisch groß ist und gleichzeitig so unfassbar klein. Da haben wir dann zum Beispiel eine Ecuadorianerin kennengelernt und die hatten wir dann im Ziel nochmal wieder getroffen. Auch ganz liebe Grüße an dieser Stelle, die wahrscheinlich jetzt mit dem Deutsch nicht so viel anfangen kann, die leider noch ein Foto von uns
eingeladen hat. Aber die trotzdem den Podcast abonniert hat. Wir können das ja auch dann sehen weltweit, wer wo hört und wie viele. Sie wird wahrscheinlich jetzt die Zugriffszahlen in Ecuador in die Höhe treiben.
Da bin ich mir absolut sicher. Und dann haben wir da auch noch jemanden getroffen, der dann auch läuft, der hat diese Six-Star-Medaille. Es gibt ja so, oder gab, jetzt mittlerweile gibt es 7, aber sonst vorher gab es so ähnlich wie beim Tennis Grand Slam die größten Marathons, das waren 6 und er hat dann jetzt alle gehabt, alle absolviert und alle gefinisht, alle auch unter 3 Stunden. Und dann bekommst du nochmal eine weitere Medaille, dann bekommst du nicht nur die Finisher-Medaille von Chicago, sondern so eine Six-Star-Major-Medaille. Und dann hatten wir uns mit dem noch ausgetauscht und witzigerweise, der moderiert seit Jahren sowohl den Hamburger Barmer Alsterlauf als auch den Heller Halbmarathon, den du dieses Jahr gelaufen bist.
Den moderiert er?
Den moderiert er, ja.
Und den hast du da erst kennengelernt?
Ja.
Ich dachte, dass du solche Promis eh schon kennst, weil du ja auch an diesen Läufen teilnimmst.
Ich dachte immer bislang, dass das Jonas Frank, liebe Grüße an dieser Stelle, machen würde. Aber in diesem Fall auch Arne. Arne macht das auch und der macht dann auch den Rostock, der kommt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, den Rostock-Marathon und so. Und
da war ich auch am Wochenende.
Wirklich?
Ja.
Beim Rostock-Marathon?
Nee, beim Drittligaspiel Hansa Rostock gegen den SVW in Wiesbaden.
Auch nicht schlecht.
Ja, 3:0 der entstand. Da war das windig. Meine Güte. 8-9 Grad auf dem Thermometer.
Rostock ist ja auch Windy City, sagt man ja.
Total auch. Windy. Aber auch Hamburg, ne? Ja. Hamburger Müllerntor. Wir waren ja beide im Stadion. Ich habe gearbeitet. Du hast das Spiel einfach so geguckt, vielleicht sogar genossen. Vielleicht hast du dich über den Sieg deiner TSG gefreut. Vielleicht hast du dich auch über die Niederlage des FC St. Pauli geärgert. Aber auch da ist es ja windig, ne? Wenn das Thermometer 8-9 Grad zeigt und wenn auch die Sonne auf den Rasen scheint, ist es kein Beweis dafür, dass man da mit einer leichten Herbstklamotte hin kann. Also beim nächsten Mal brauche ich, glaube ich, schon fast eine Mütze. Vor allen Dingen, wenn man im Schatten sitzt und der Wind da so aus den Ritzen kommt. So war es in Rostock und so ist es ja teilweise auch am Hamburger Müllerntor. Wir reden über das Spiel, ne? Und wir reden auch über den deutschen Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und wir wollen vielleicht nochmal die SV Elversberg hochleben lassen. Die hat ja im ersten Satz gegen Greuther Fürth am Wochenende recht deutlich gewonnen und ist auch Tabellenerste in der zweiten Liga. Und dann haben wir es, glaube ich, auch schon, ne?
Eine Sache, ich muss dich natürlich korrigieren. Das Einzige, was man natürlich nach wie vor festhalten muss, ich warte noch immer auf den großen Durchbruch von Nick Woltemade in der Premier League.
Ja, der lässt auf sich warten.
Hast du das Tor mit der Hacke gesehen?
Der kann ja gar nichts. Ich habe es gelesen. Also ich muss dazu sagen, Tore so kann man ja nicht lesen. Ne? So aber frech. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es um das Tor ging. Ich habe relativ wenig Fußball am Wochenende konsumiert. Also ich war in Rostock, ja, das Spiel habe ich über 90 Minuten gesehen. Und ich war am Müllerntor. Das war auch ein 90-minütiger Einsatz, sogar 96 Minuten, weil es ein paar Minuten Nachspielzeit gab. Aber ansonsten bin ich abends beim ZDF Sportstudio am Samstagabend eingeschlafen, weil ich will das auch kurz erklären. Wir haben gerade so eine Umbaumaßnahme bei uns im Haus. Es werden Zimmer getauscht. Meine beiden Töchter sind jetzt in einem Alter, in dem sie eigene Kinderzimmer kriegen. Das elterliche Schlafzimmer wandert nach oben und ein Bett ist schon verkauft worden. Und ich habe dann tatsächlich auf so einer Luftmatratze geschlafen und habe auch, glaube ich, jetzt an den vergangenen 4 Abenden immer mal wieder in unterschiedlichen Räumen geschlafen. Und das tut meinem Schlafrhythmus nicht gut. Und deswegen bin ich dann abends auf der Couch, also am Samstagabend, beim ZDF Sportstudio eingeschlafen. Ja, ich habe wohl noch die Zusammenfassung von Bayern gegen Dortmund gesehen und noch die eine oder andere Zusammenfassung. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, nicht mehr alle Torschützen des Samstagnachmittags sagen, weil ich dann relativ schnell K.O. war und auch geschlafen habe. Und das habe ich halt nicht nachholen können. Also es ist ja so, du kannst ja auf sämtlichen Plattformen, schöne Grüße an DAZN, die haben jetzt einfach mal 10 Euro mehr abgebucht, statt 34,95, 44,95. Da wird es aber noch einen juristischen Krieg geben zwischen denen und mir.
Aber wirklich,
das lasse ich nicht auf mir sitzen. Aber auch da
fahren wir. Notfalls gehe ich bis nach Karlsruhe.
Ja, bis wirklich? Nach Straßburg.
Straßburg
bis
ja.
nach Straßburg.
Oder ich nach Den Haag.
Aber da könnte man ja theoretisch auch die Spiele, die man noch nicht gesehen hat, die Zusammenfassung nochmal nachgucken. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Nee. Das Wochenende war so vollgeknallt. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, lass uns über die Spiele reden, die wir gesehen haben.
Wenn ihr jetzt immer noch nicht abgeschaltet habt, dann seid ihr jetzt dabei, euren Fußball-Podcast zu genießen. Ja, komm, wollen wir die frischesten aller Eindrücke erstmal angehen? Also ich bin gestern ja mit unserem gemeinsamen Bekannten und Freund, Kollegen,
Fan,
Anstoß, Ultra, Armin im Stadion gewesen. Und ich habe gesagt, so dieses Surrounding, dann fährst du dahin, steigst da St. Pauli U-Bahn aus.
Jetzt musst du nicht wieder St. Pauli erklären. Also,
Dann wollte ich nur sagen, dieses Surrounding.
Das ist gerade so, als wären wir beide das erste Mal gestern.
Nein, aber ich wollte, worauf ich hinaus wollte, dann habe ich zu Armin gesagt, so, das wäre eigentlich cool, wenn die irgendwann mal in der ersten Liga spielen würde. So, ne? Das wäre schon so, das würde ich denen wirklich gönnen, wenn die eines Tages mal rauskommen aus diesem sportlichen Morast.
Und dann kam dieser ambitionierte Regionalliga aus Hoffenheim.
Ja, echt. Und dann kamen meine geilen blauen Boys und dann bin ich mit meinen Ultras Heidelberg und mit den Blue Boys Mannheim. Nein, egal. Komm, jetzt werden wir ernst.
Das Stadion war zum ersten Mal seit langem nicht ausverkauft, weil es sehr viele freie Plätze im Gästeblock gab. Es waren nur 750 TSG-Fans am Hamburger Müllerntor und wahrscheinlich sind es aus Hoffenheimer Sicht, auch die Zeit hat nicht gereicht, um das zu verifizieren, dann doch relativ viele, die ein Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim besucht haben.
Das stimmt. Es waren mehr Holstein-Kiel-Fans in Nürnberg, aber liebe Grüße an dieser Stelle. Komm, du warst
und
Reporter.
Und 10.000 HSV-Fans in Leipzig.
Ja, das stimmt.
Ja. Zur Yusuf Paulsen-Abschiedsgala.
Was für eine Choreo, ne? Da muss man ganz ehrlich sagen. Hast du die gesehen?
Ja, Personenkult, ne? Bin ich ja nicht so ein Freund von.
Und dann machst du mit mir einen Podcast hier, wenn du kein Freund von Personenkult bist. Musst du mir auch mal erklären. Aber wie wollen wir denn jetzt reingehen? Also du hast mir gestern geschrieben, der FC St. Pauli hat die schlechteste Saisonleistung abgeliefert.
Nee, ich habe dir geschrieben, FC St. Pauli war nach dem Aufstieg, und der spielt ja seit jetzt, oder die zweite Saison in Folge in der ersten Liga, noch nie so chancenlos wie gestern gegen Hoffenheim. Das war wirklich so. Es gab auch in der vergangenen Saison mal ein 0-3 gegen Mainz und ein 0-3 gegen Werder. Aber das waren jeweils Spiele, in denen St. Pauli mal phasenweise gleichwertig war. Aber gestern war es unfassbar, es war eine Unwucht da. Also die TSG Hoffenheim hat unfassbar viel Energie und Tempo auf den Rasen gebracht. Touré, Aslani, Lemperle, Kramaric, der ja mittlerweile auch schon 34 Jahre alt sind. Diese Spieler konnte St. Pauli nie in den Griff kriegen. Dann diese Diagonalbälle von Wladimir Zufall, der Rechtsverteidiger, auch der hat ein unfassbares Timing, eine unfassbare Präzision in seinen Füßen. Und St. Pauli konnte...
Der hat viel dem Zufall überlassen, ne?
Ja, aber das war genau die richtige Entscheidung, weil das war toll, was der da gemacht hat. Und St. Pauli konnte dem Tempo nicht folgen. Und es gibt ja so Tage, da muss man einfach anerkennen, dass der Gegner einfach besser ist. Und St. Pauli war bis auf ein paar Minuten Ende der ersten Halbzeit, da gab es ja auch die einzige Chance, als Martin Kars dann an Oliver Baumann scheiterte. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe den ja auch noch einen Monitor mit der Möglichkeit, mir eine Wiederholung anzugucken auf meinem Reporterplatz. Er hat den Ball zwischenzeitlich mit dem Knie gespielt, dann ist er so ein bisschen versprungen und ich will nicht sagen, dass er trotzdem keinen vernünftigen Schuss mehr aufs Tor gebracht hat. Das würde ja bedeuten, ich würde die Parade von Olli Baumann schmälern. Aber das war die einzige Chance von St. Pauli. Das war in der Phase, 41. Minute, als St. Pauli auch noch weitere Möglichkeiten hatte. Es gab dann auch eine Nachschussmöglichkeit für Preah Lars, nachdem dann Baumann gehalten hatte. Aber dessen Schuss wurde geblockt und St. Pauli hatte 6-7 gute Minuten. Und die anderen Minuten waren einfach so, dass man sagen musste, St. Pauli war kein Gegner auf Augenhöhe. Problem nur, es war jetzt kein schlechter Tag. Es ist so ein bisschen die Anreihung mehrerer Auftritte, die zum Nachdenken anregen. Es war die vierte Niederlage in Folge. Ich will da gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Es soll ja kein Monolog sein, du warst ja auch da. Was sind deine Eindrücke?
Meine Eindrücke sind die, dass es wirklich nach wie vor, ist ja auch keine neue Erkenntnis, aber auch wenn man da jetzt als Zuschauer ohne Job da ist und dann da ich stand ja in der Gegengerade, und sondern dann eben ja wirklich mal so, ich sag mal, als Fußballfan da im Stadion ist und sich das alles anschaut, dass du natürlich ganz andere Einblicke nochmal hast und das nochmal anders wirken lassen kannst. Und mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich meine, Oliver Baumann, da reden wir über die aktuelle Nummer 1 der deutschen Fußballnationalmannschaft, da hast du ganz genau, finde ich, Stärken und Schwächen gesehen. Du kannst dich dann auch einfach mal auf den konzentrieren und zum Beispiel mal hinten reingucken. Und ich wollte nur eine Beobachtung ohnehin auch mit dir teilen. Baumann, natürlich super Reflexe, toller Bundesliga-Torwart. Aber ich finde, du siehst auch wirklich, auch im Vergleich natürlich zu Manuel Neuer, klar, der gehört natürlich zu den Besten, aber so fußballerisch am Ball lässt er auch echt einiges offenbaren, finde ich. Also häufig schießt er dann so die Bälle dann auch ins Aus oder die kommen dann nicht so richtig gut an. Und du merkst, das ist jetzt kein klassischer mitspielender Torhüter. Und das ist natürlich dann auch heutzutage nicht mehr wirklich modern. Teilst du den Eindruck? Also ich will jetzt nicht sagen schlecht, ne? Aber ich finde, du kannst ganz klar sagen, so fußballerisch ist nicht so das Thema von Olli Baumann.
Ja, wenn wir das jetzt auf seine Konkurrenten, die zuletzt nominiert worden sind, beziehen, Finn Dahmen ist da sicherlich besser am Ball und Alexander Nübel vielleicht auch, aber Baumann ist halt super erfahren, stark auf der Linie, genau. Und hat auch noch kein schlechtes Länderspiel gezeigt, ne? Und, und hat auch gestern, es stand 0-0 zu dem Zeitpunkt, als Kars alleine auf ihn zulief. Ja. Dafür gesorgt, dass es auch zur Pause 0-0 stand. Ich will nicht sagen, das hätte so ein Kippmoment sein können. Dafür war Hoffenheim einfach zu gut an dem Tag. Also ich hätte den Hoffenheimern auch zugetraut, das 0-1 dann auch in einen Sieg umzuwandeln. Aber um bei Oliver Baumann zu bleiben, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht in der Spieleröffnung, aber seine herausragende Qualität ist halt dann die Beherrschung des Strafraums und solche Szenen.
Ja, definitiv. Und was ich noch zum... Ein Eindruck teile ich nicht ganz so, und zwar, ich würde das unterschreiben, was du über St. Pauli gesagt hast, aber ich fand, man hatte eher so das Gefühl, dadurch, dass sich Hoffenheim jetzt ja vielleicht eine vielleicht so eine leichte Feldüberlegenheit bis Überlegenheit erarbeitet hat, aber ich fand zum Beispiel nicht im letzten Drittel. Also man hat nicht das Gefühl, so es ist eine Frage der Zeit, bis Hoffenheim das Tor macht.
Aber es gab nach 25 Minuten 4 hochkarätige Hoffenheimer Chancen. Lemperle hat den Pfosten getroffen. Aslani hat zweimal gefährlich abgezogen. Es gab ja auch noch ein Abseitstor in der Anfangsphase. Okay, das darf man dann nicht zu den Chancen mit dazuzählen. Aber Hoffenheim hatte viele Möglichkeiten. Und St. Pauli hatte die erste erst in der 41. Minute. Da hätte es auch schon 2-3-0 für Hoffenheim stehen können.
Ja, ich fand trotzdem, als man dann irgendwie 0-2 und klar, dann am Ende dieses 0-3, das tut dann natürlich nochmal so richtig weh. Und dann tut es natürlich auch an so einem Tag ganz besonders weh, dass das Tor, das der FC St. Pauli geschossen hat, wegen Abseitsstellung, beziehungsweise doch Abseitsstellung, genau, vor. Ja,
das war die 89.
Wäre der Einzug vor der Ehrentreffer gewesen. Aber der fällt dann nicht. Also du könntest ja theoretisch so mit diesem letzten guten Gefühl dann als Fan ja auch dann nach Hause gehen, also zumindest mit diesem kleinen positiven Eindruck. Aber das wird dir dann auch vergönnt. Ich fand trotzdem so zwischendurch hatte man das Gefühl, du liegst hier jetzt irgendwie 0-2 hinten und weißt irgendwie gar nicht so richtig, warum. Also ich gebe dir recht, also sie hatten
den Eindruck hatte ich aber nicht. Also,
nee?
Nein. Also Hoffenheim hat eine andere Geschwindigkeit gespielt. Wir haben ja auch so einen Statistikmonitor bei uns auf dem Reporterplatz stehen. Das ist so ein Tool, das gibt die DFL vor, sie pflegt es. Da wird man mit Live-Statistiken versorgt. Das macht ja manchmal auch Sinn, so einige dann in seine Reportage einfließen zu lassen. Die ich jetzt hier gleich vortragen werde, habe ich nicht einfließen lassen. Aber zumindest der Trend, den kann man ja auch dann bei seiner Reportage mit berücksichtigen. Statistik, erste Halbzeit, St. Pauli hatte eine Passquote von 66%. Hoffenheim hatte eine Passquote im ersten Durchgang von 88%. Und das war auch so mein Eindruck beim Zuschauen. Hoffenheim hat den Ball viel besser laufen lassen, war kombinationssicherer, in hoher Geschwindigkeit, sehr präzise. Die schnellen Spieler, ich habe sie angesprochen, Touré, Aslani, Lemperle, waren sehr, sehr schwer zu verteidigen für die Abwehrspieler des FC St. Pauli. Da hat ja Hauke Wahl auch gefehlt, der beste Zweikämpfer des FC St. Pauli. Der hat von den 40 Erstligaspiel nach dem Aufstieg, die es davor gab, genau eins verpasst. Das war jetzt das zweite Spiel, das er seitdem St. Pauli wieder in der Bundesliga spielt, verpasst hat. Und er war ein so wichtiger Anker, der da eben gestern weggebrochen ist. Und die zweitbeste Abwehr hatte St. Pauli in der vergangenen Saison nach dem deutschen Meister FC Bayern. Und davon ist halt momentan auch nicht mehr viel übrig geblieben. Und St. Pauli entwickelt sich mehr und mehr zurück zu dem, was die Mannschaft in der vergangenen Saison gezeigt hat. Also defensiv wäre es schön, wenn sich St. Pauli in diese Richtung zurückentwickeln würde, aber offensiv hat St. Pauli auch in der vergangenen Saison nicht ganz so viele Chancen gehabt und bis auf diese eine Möglichkeit, ich habe sie jetzt mehrfach erwähnt, von Martin Kaas, war da gestern nicht viel. Fujita hat dann nochmal, als er schon 0-3 stand, in der zweiten Halbzeit aus, weiß nicht, 18 Metern draufgeschossen und knapp am Tor der Hoffenheimer vorbeigeschossen. Aber St. Pauli muss unwahrscheinlich viel Aufwand betreiben, um Chancen zu kreieren. Das war auch schon mein Eindruck in Bremen, wo St. Pauli dominant war und das Spiel 0-1 verloren hat durch ein frühes Tor der Bremer. Das war der Spieltag davor, vor der Länderspielpause. Aber gestern dachte ich so nach 10 Minuten, wow, das wird hier echt schwierig. Und dass Hoffenheim so spielen würde, war jetzt keine Überraschung. Hoffenheim hat 10 Punkte geholt in der aktuellen Saison, alle auswärts. Das war der dritte Auswärtssieg. Dazu gab es noch ein Unentschieden. Das war sehr, sehr überzeugend, was Hoffenheim da gestern angeboten hat.
Ich finde den angesprochenen Touré, der steht auch so ein bisschen für das, was du, wie ich finde,
gestern stand er für Touré, also für ein Tor,
ja.
Singular.
19 Jahre jung, ja, ein unfassbar schneller Spieler, taktisch überhaupt nicht, arbeitet wenig mit nach hinten, ist irgendwie gefühlt dann irgendwie überall zu finden, soll eigentlich auf der linken Außenbahn spielen. Aber das ist dann ungefähr das, was Lukas Kwasniok als Highlight-Spieler bezeichnen würde.
Seidel Maller, ne?
Ja.
Über den reden ja gerade noch.
Müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz machen, ob das der erste Spieler ist, der für 1 Milliarde dann irgendwie in der Winterpause weggeht. Nein, aber ja, und ich finde, dass so wirkte manchmal vieles bei Hoffenheim taktisch gar nicht mal so gut. Aber ich fand eben individuell dann eben doch überzeugend. Und natürlich ich fand, als dieser Ball dann vor den Fuß von Kramaric lief, da wusste ich, okay, jetzt steht's 0-2. Den lässt der sich natürlich so nicht nehmen. Wenn er da so unbedrängt zum Abschluss kommt.
Ja, und wie geil hat er das Tor von Touré vorbereitet? Ja. Also der hat einen Raum bespielt, der bis dato noch gar nicht mit einem Mitspieler besetzt war. Aber er wusste halt, dass Touré diesen Raum kurz danach mit seiner Schnelligkeit besetzen würde.
Ja.
Das war so hart an der Kante zum Abseits und das war ein super Pass von Kramaric. Ja. Das war der beste Spieler, ein Assist und ein Tor. Der hat jetzt gegen alle aktuellen Bundesligisten einmal getroffen, mindestens einmal getroffen. St. Pauli hat noch in seiner Sammlung gefehlt. Und das war auch nicht zu erwarten, dass der jetzt so performt, weil Kramaric ist nicht mehr unumstritten in Hoffenheim. Damar hat zuletzt gespielt. Kramaric kam die letzten beiden Spiele von der Bank und stand jetzt gestern mal wieder in der Startelf. Aber das war eine ganz starke Leistung. Aber zum FC St. Pauli noch. Nach dem Spiel werden ja Interviews geführt. Wenn man Reporter ist, dann muss man ja auch noch, wir haben da so ein kleines mobiles Studio, Nachberichte machen. Und ich habe in dem Fall die Nachberichte gemacht, die Interviews hat eine Kollegin geführt, aber ich habe mir zwei Interviews angehört, an die ich gerade spontan denken muss. Eins mit Erik Smith, der ja gestern Kapitän war beim FC St. Pauli, und eins mit Alexander Blessin, mit dem Trainer. Und beide haben oft das Wort Selbstvertrauen benutzt, das gefehlt hätte nach 3 Niederlagen in Folge. Und jetzt sind es ja mit dem 0-3 gestern 4 Niederlagen in Folge. Erik Smith hat nochmal klar gemacht, dass Fußball fast ausschließlich im Kopf stattfindet. Und das ist interessant, weil nach der 3. Niederlage in Folge waren ja 2 Wochen, war ja Ruhe. Also die Spieler waren, bei St. Pauli waren es ja wirklich einige, dann auf Länderspielreise, auch interkontinental unterwegs. Ich glaube nicht, dass die jetzt die ganze Zeit an die 3 Niederlagen gedacht haben und das Selbstvertrauen ein Riesenthema war oder das nicht vorhandene Selbstvertrauen, dass das dann so auch als Erklärung rausgeholt wird nach so einer langen Phase, da war ich sehr überrascht. Aber wie sagt man so salopp am Stammtisch, kicken können sie alle auf dem Niveau, Fußball wird im Kopf entschieden und das haben die beiden zumindest gestern, auch wenn sie etwas andere Worte dafür gewählt haben, nochmal bestätigt.
Jetzt muss natürlich der FC St. Pauli, nichts hinkt so sehr wie ein Vergleich, aufpassen, ne, dass man nicht das Derby gewinnt beim HSV und am Ende sozusagen dann durchgereicht wird. Diese Geschichten gab es ja auch schon mal.
Ja, das war aber das war in der Saison 2010, 2011. Da gab es den Derbysieg am 16. Februar. Und ja, da gab es, glaube ich, noch 8 oder 9 Spiele. Und bis auf einen Unentschieden hat St. Pauli alle verloren. Das wäre natürlich jetzt sehr unwahrscheinlich oder ist unwahrscheinlich, dass St. Pauli alle Spiele verlieren wird.
Aber jetzt geht es nach Frankfurt und genau, dann zu Hause gegen Mönchengladbach.
Genau.
Da muss man schon sagen, das gegen Gladbach kann schon so ein kleiner Abstiegsgipfel werden, ne?
Ja, ich glaube, solche Gipfel gibt es noch nicht in der frühen Saisonphase, aber dass da in Frankfurt mit dem jüngsten Trend eher wenig geht, zumal Frankfurt ja, ich glaube, mit dem 2-2 gegen Freiburg auch nicht so zufrieden gewesen ist, kann ich mir schon vorstellen, kann man nur hoffen, dass sich die Frankfurter jetzt unter der Woche in der Champions League sehr verausgaben werden, aber ja, also ich gehe eher davon aus, dass St. Pauli dann am kommenden Wochenende zum 5. Mal in Folge verlieren wird. Und ja, hoffe einfach, also aus Sicht eines St. Pauli-Sympathisanten, dass sich die Abwehr, zu der jetzt auch wieder Carol Metz gehört, der hat nach 11 Monaten Verletzungspause sein Comeback gegeben, vielleicht dann mit Metz, mit Wahl und mit Smith dann wieder stabilisieren wird und ja, so nach und nach die Form der vergangenen Saison erreichen wird.
Mit dem Motto, Metz erst recht.
Absolut.
Ihr hört Totenkopf, euren Lieblings St. Pauli Fußball-Podcast.
Aus Runtastic wird Totenkopf. Und jetzt reden wir nur über Holstein Kiel. Oder nee, vielleicht auch nur über Bayern München und Borussia Dortmund.
Würde ich sagen, oder? Lass uns doch mal über das Spiel sprechen. Ich habe übrigens gestern, das hat mich wirklich zweimal fast, es hat mich zu feuchten Augen berührt. Hast du auf Sky, formerly known as Wow, die Rudi Völler-Doku gesehen?
Nee.
Oh, wenn ihr das habt, ich muss ganz ehrlich sagen, und das meine ich jetzt gar nicht so bashing-mäßig, sondern einfach so, das ist einfach mein Geschmack. Ich fand bislang viele Sportdokus, die ich bei Sky gesehen habe, irgendwie, vielleicht, so kann man es sagen, nicht so cineastisch, fand ich irgendwie, die vielleicht auch manchmal geschuldet durch fehlende Rechte in der Vergangenheit, also ne, durch fehlende Bilder, sondern eher so im Hier und im Jetzt erzählt und eher so manchmal so ein bisschen wie Boris Becker erzählt, wie heißt er noch, Ricardo Basile seine Geschichte und dann geht man da mit so einem Hüftschaden durch Rom oder durch Italien, nee, Mailand wohnt er, ne?
Ich dachte nur Fußballer erzählen Ricardo Basile ihre Geschichte.
Nee, alle erzählen ihre Geschichte.
Alle.
Aber diese Rudi Völler-Doku, die ist so sensationell, auch so mit Einblicken in seine Familie, dann sitzen die da alle bei ihm zu Hause am Tisch, dann fahren sie nach Rom, wo Pöller ja nicht nur gespielt hat, sondern wo er natürlich auch die WM damals in seinem eigenen Land da erlebt hat und mit ganz vielen Bildern noch von Radio Bremen, wirklich aus seiner Werder-Zeit.
Ja.
Dann sind sie in Hanau vor seinem Elternhaus. Die Eltern leben, ich will nicht fast sagen, nicht selbstverständlich, aber leben mittlerweile nicht mehr, sind sie da vor seinem Elternhaus. Und wirklich, die ist so gut gemacht, diese Dokumentation. Ich leih dir mal meinen Wow-Zugang und dann wirst du auch Wow sagen.
Kann man die nicht bei YouTube auch sehen? Nee?
Das weiß ich gar nicht.
Okay, das ist interessant, weil normalerweise würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, auch wenn sie für mich verfügbar wäre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn die jetzt auf der Plattform der ARD oder ZDF Mediathek zu sehen wäre, mein erster Impuls wäre jetzt nicht, mir eine Rudi Völler-Doku anzugucken, weil ich glaube, über den irgendwie alles schon mal erlebt zu haben, gesehen zu haben, ich behaupte fast alles über den zu wissen. Deswegen
wie häufig wurde er deutscher Meister?
Ja, gar nicht.
Ja, richtig.
Ja. Aber das ist spannend, dass du diese Doku empfiehlst.
Ich dachte auch, dass ich ganz viel über Rudi Völler wüsste, aber es ist natürlich so, ich bin erst wirklich mit dem Rudi Völler in Leverkusen eingestiegen, also als Spieler. Ich habe dieses Bild bei Ran noch Arm in Arm mit seinem Buddy Andi Brehme ja. im Kopf im Abstiegsduell.
Da bin ich schon ausgestiegen.
Da bist du schon ausgestiegen?
Ich bin mit Rudi Völler bei Werder eingestiegen, aber ja. Da merkt man, dass wir ein paar Jahre auseinander liegen.
Genau, aber dann auch so diese Zeit dann, also ich habe mich dahingehend mit Rudi Völlers Karriere oder beziehungsweise ich war dann so eher, genau, Leverkusen, dann 2002, es gibt nur einen Rudi Völler, der dann die Nationalmannschaft wieder flott gemacht hat, dann natürlich
Olympique Marseille nicht zu vergessen, vor Leverkusen.
Genau, Waldemar Hartmann natürlich, ne, die Geschichte, das ist so meine Rudi Völler Zeit, aber ich hatte zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, dass der eigentlich ja überall, wo der gespielt hat, die Ligen kurz und klein geschossen hat, dass der überall getroffen hat, wie bescheuert.
Weißt du eigentlich, habe ich das mal erzählt?
Auch, und übrigens auch noch ganz geile Interviewbilder, auch so mit Otto Rehhagel und deren Verbindung, wie der gesagt hat, so dass der damals so ein bisschen als, ja, kann man sich auch gar nicht vorstellen, so instabile Trainer Otto Rehhagel, der dann ja zu Werder kam und, naja, was er dann aus Werder gemacht hat, das wissen wir, aber dass der davor so ein bisschen so wandervogelmäßig unterwegs war, Otto Rehhagel, und dann hat er Rudi Völler überzeugt. Oder auch, das fand ich auch so geil hinten raus, denn seine Frau, die Italienerin ist, Sabrina Völler, eine, muss man wirklich sagen, auch noch immer eine sehr, sehr attraktive, total strahlende Frau, sehr schöne okay, dann Persönlichkeit. Guck ich auch. Und dann sagt sie, so will das mich nur ganz kurz spoilern, dann waren die ja in Rom, dann waren die in Marseille, dann ne, hatten die so auch, hat sie, so ich sag mal, so dieser Weltflair, Weltmeisterschaften und so. Und dann hatte er nach Marseille noch ein Angebot und ist dann, hat er gesagt, so will er sich im Sommer noch ein bisschen Zeit lassen. Und dann hat er noch ein Angebot aus Lissabon gehabt und hat noch ein Angebot aus, ich glaube, aus einer anderen großen Stadt in Frankreich oder weiß nicht, nochmal Italien und so. Und dann hat sie gesagt, so, dann war ich zu Hause und hat er sich ein paar Verträge da angeguckt und dann habe ich zu ihm gesagt, so, und wo geht's jetzt hin? Und dann hat er gesagt, und dann meinte sie so, und dann sagt er zu mir, Leverkusen. Und dann hat sie gesagt, so, hat sie mit ihrem Bruder telefoniert und hat gesagt, so.
Damals konnte man noch nicht googeln, dann hat sie den Globus rausgeholt und erstmal geguckt, wo ist Leverkusen?
Wo ist Leverkusen? Und ja, und dann hat Rainer Kallmund, der dann damals noch viel dickere Rainer Kallmund, hat dann damals gesagt, so ja, und dann haben die da in so einem Reihenhaus in Leverkusen gewohnt. Und jeder weiß, der in Leverkusen war, also viele schöne Reihenhäuser in Leverkusen gibt es auch nicht. Aber guckt euch das wirklich an. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Doku.
Ich habe auch noch eine Anekdote zu Rudi Völler, die ist echt schon 20 Jahre her. Daran erkennt man auch, wie alt ich schon bin. Es gab mal ein Fußball-Länderspiel mit dem damaligen Bundestrainer Rudi Völler in Rostock. Und ich war da als Fernsehreporter für das Regionalmagazin des NDR unterwegs. Und sollte Bilder liefern von der Ankunft in Rostock-Lage, dieser kleine Flughafen. Ja. Dann habe ich am Gepäckband ein Interview mit Rudi Völler gemacht und der hat tierisch nach Zigaretten gestunken.
Echt?
Der musste es geschafft haben, zwischen Gangway und Gepäckband noch eine durchzuziehen. Also so frischer Zigarettengeruch kam mir entgegen und da war ich total überrascht, dass jemand so nach Zigaretten riechen kann. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Vielleicht duftet er mittlerweile nach E-Zigarette oder ich weiß gar nicht, ob er raucht, aber das weiß ich noch, dass der relativ viel von einer Nikotinfahne umgeben war damals.
Rudi Völler, ein Leben zwischen Schall und Rauch.
Ja, genau.
Und eine Sache noch, das hat mir auch noch ein Kumpel erzählt, der den du auch kennst, der früher mal bei Delta Radio in den 90ern gearbeitet hat und dann vor der, auch so geile, übrigens, wie gesagt, ich finde das, was die da an Material ausgegraben haben, die deutsche Nationalmannschaft, Far Away in America, singend bei Wetten, dass.
Ja.
Und dieser Auftritt, hast du den noch im Kopf? wo die dann mit so einer Freiheitsstatue in Übergröße und auf der Freiheitsstatue oben ist der Ball drauf.
Ja, habe ich noch vor Augen, aber Jack White, der ja nun kürzlich gestorben ist, hat ja auch Fußball ist unser Leben, König Fußball regiert die Welt. Das hat er ja komponiert und da sah man auch viele Stars, vor allen Dingen die Stars um die 74er-Helden, diesen Song singen. Also das Fußballer singen, das war bis Anfang, Mitte der 90er völlig normal. Und da muss irgendjemand auf die Idee gekommen sein, klingt ja doch nicht so gut und dann haben sie es sein lassen. Und das finde ich, ist ein sehr wichtiger und richtiger Impuls gewesen.
Finde ich auch. Natürlich auch der Rap von Gerhard Poscher nicht zu vergessen, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ich wollte aber ganz kurz einmal noch sagen, dass der dann in den 90ern in Bad Malente damals, ne, Geist von Malente und so, Rudi Völler noch gesehen hat, die hatten dann so Medientermin und dann war er eigentlich schon durch und dann hat er gesagt, ich brauche eigentlich auch noch ein paar Töne und so, kannst du mir da irgendwie noch was geben? Und dann hat Rudi Völler gesagt, so komm, dann setzen wir uns mal hin und dann hat er noch mal eine halbe Stunde mit dem über Gott und die Welt gequatscht.
Nochmal eine geraucht.
Aber wirklich, also ich weiß es nicht, weil klar ist Rudi Völler schon immer so der Sympathikus gewesen, aber dass der so sympathisch war, also auch so im Umgang mit allen und irgendwie so bescheiden und also wirklich, guck dir das an.
Das wäre heute nicht mehr möglich. Heute musst du jedes Interview beim DFB und ja auch bei vielen anderen Profivereinen, bei Vereinsmannschaften über die Presseabteilung anfragen. Jetzt haben wir uns ein bisschen in Rudi-Rage geredet. Rudi-Retro. Das ist die Rudi-Retro-Folge. Jetzt haben wir vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit, um über das Topspiel Bayern gegen Dortmund zu sprechen.
Klammern wir hinten Holstein gegen Nürnberg ein bisschen aus. Nein.
Also mein Fazit war irgendwie so ein bisschen, Borussia Dortmund braucht schon zwei gleich gute Halbzeiten, um gegen die Bayern eine Chance zu haben. Die erste war ja offenbar nicht so gut. Die zweite war dann ja offenbar so, dass der BVB ein Gegner auf Augenhöhe gewesen ist. Und ein Spieler war herausragend. Harry Kane, so tief wie nie, aber so gut wie nie. Er hat ja hinter den Spitzen gespielt, stand teilweise mit den eigenen Innenverteidigern auf einer Linie und hat Diagonalbälle gespielt, die auch Wladimir Zufall von der TSG Hoffenheim nicht besser an den Mann hätte bringen können. Also Harry Kane in einer neuen Rolle fast nochmal besser als sonst, steht jetzt bei 12 Saisontoren. Unglaublich.
Ich habe nochmal so einen Zusammenschnitt gesehen von den Kolleginnen und Kollegen von BR24. Das ist so der bayerische Rundfunk, die da auch im Social Media
aufgetaucht haben. Was ist die 24?
Wahrscheinlich, dass sie 24 Stunden am Tag senden.
Ach so, ich dachte, das wäre die Rückennummer von irgendjemandem.
Nee, BR, ich glaube BR24. Und teilweise auch im 1 gegen 1 so trickreich gefühlt wie Ronaldo tritt auf den Ball, Körpertäuschung links, rechts gegen Girassi, schüttelt die ab und genau was du sagst, spielt dann die Diagonalbälle links raus, rechts raus, hinten raus. Wahnsinn. Und die Frage zu diesem Reel war, was kann er eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Die einzige Frage, die sich wahrscheinlich die Dortmunder heute Morgen, das ist immer so ein klassisches Bild, ne? Heute Morgen beim Bäcker auf dem Weg zur Arbeit gestellt haben. Die Situation gibt es schon seit 30 Jahren nicht mehr. Aber trotzdem gibt es immer noch die Redewendung, aber dann darf man sich eine Woche nicht zum Bäcker trauen. Eine Frage, die man sich wahrscheinlich wirklich stellen muss, beziehungsweise die sich auch Nico Kovac stellt, wie viel darf man im Hohlkreuz schieben, um dann einen Kopfballtreffer zu erzielen? Weil das hat er getan und wenn denn so eine Szene zu einem Tor führt, finde ich, hätte man das sich durchaus nochmal angucken müssen.
Für mich war das völlig legal, also legitim.
Ja?
Ja, also das war ein handelsüblicher Zweikampf, glaube ich. Das hat übrigens auch, war es Thorsten Kienhöfer, der ZDF-Schiedsrichter-Experte, gesagt. Ich will jetzt nicht alles nachplappern, was er gesagt hat, aber dass das Thema so groß im Nachgang bespielt wurde, hat mich schon sehr überrascht.
Ja. Damit ist ja auch die Bundesliga-Saison entschieden, ne?
Wahrscheinlich, ja. Aber ja, komm, ey, dass jetzt Dortmund in München verliert, das hat es in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. Die Niederlagen sind in der jüngeren Vergangenheit durchaus mal höher ausgefallen. Ich würde dich noch um eine Einschätzung bitten. Hast du Julian Brandt beobachtet, als er, der wurde ja eingewechselt, hat mit seinem ersten Ballkontakt in der Schlussphase das 1:2 für den BVB erzielt? Und so ein richtiger Torjubel war das nicht, kann ich auch verstehen, klar, also wer 1:2 hinten liegt, der hat ja noch nichts gewonnen, ganz im Gegenteil, dem droht ja auch eine Niederlage, aber er hat sich den Ball genommen und ist dann relativ emotionslos wieder Richtung Anstoßpunkt gelaufen, so eine Körpersprache, dass er vielleicht die Mitspieler nochmal mitnimmt und versucht aus diesem Torerfolg eine zusätzliche Motivation zu erzeugen, habe ich da nicht erkannt. Möglicherweise war der auch ein bisschen sauer, dass er so spät erst in die Partie gekommen ist, oder?
Ja, nicht nur möglicherweise, sondern ganz bestimmt. Ich glaube, bei Julian Brandt gibt es die Konstellation aus, hat ja in den vergangenen Jahren
also dass der natürlich ein genialer Fußballer ist, das wissen wir alle, aber so ähnlich wie auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft, muss man sagen, hat er eben nicht, avancierte er zu wenig zu einem Unterschiedsspieler. Also er kann natürlich, wie gesagt, eigentlich alles, aber er wird natürlich seiner Rückennummer der 10 nicht gerecht und er ist eben nicht der Spielgestalter, der Verantwortungsträger, der, wenn es dann eben mal nicht läuft, der die Mannschaft mitnimmt, der sie umkrempelt und so, und deswegen ist er natürlich einige schuldig geblieben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Niko Kovac, das hat er ja auch damals schon zu Bayern-Zeiten immer wieder gezeigt, dass er natürlich keinen Halt vor Namen macht, so, ihm ist das dann auch egal, und da ich habe so das Gefühl, dass bei Borussia Dortmund dieses Emoji gerade entsteht, wo dieses Herz so auseinanderbricht. Also das heißt, dass man, wie sagt man so schön, bevor man sich trennt, findet die Trennung schon emotional im Kopf statt. Und ich glaube, das ist bei beiden Seiten so. Der Vertrag läuft aus im kommenden Jahr. Und Julian Brandt gehört logischerweise, weil man natürlich damals andere Versprechungen im Kopf hatte, zu den Top-Verdienern bei Borussia Dortmund, so wie übrigens auch und Niklas Süle, völlig zu Recht. Aber auch da hatte man natürlich andere Vorstellungen und entsprechend ist das, dieses emotionale, die emotionale Trennung, glaube ich, schon vollzogen und deswegen geht sozusagen in der Kiste auch nicht mehr so viel zwischen den beiden.
Ich weiß nicht, ob da jetzt schon in einer doch noch relativ frühen
Saisonphase. Box, ne? Man sagt doch Box, ne?
Das kann man so sagen, ja. Ich weiß nicht, ob da in einer sehr frühen Saisonphase schon die Entscheidung über das Saisonende hinausgefallen ist, aber Brandt war ja auch so ein bisschen das Systemopfer, weil sich Kovac ja für 3 Innenverteidiger, für Anton, Schlotterbeck und Süle entschieden hat. Ja. Joe Bellingham, wie hast du seine Klärungsaktion bewertet, die ja dann diese Torgrätsche von Ulisse ermöglicht hat? Das hat er da gepennt oder, ja, oder war es wegen der Beinstellung, der Körperstellung gar nicht möglich, den Ball so zu klären, wie es hier jeder andere in der Szene erwartet hätte oder jeder Zuschauer in der Szene erwartet hätte?
Ich glaube, also natürlich hat er sich da komplett verspekuliert, definitiv, weil logischerweise wollte er das nicht, aber vielleicht hätte er einfach ein bisschen, sage ich jetzt hier am Montagmorgen, dann sage ich das am Tisch, wenn ich sage, hätte er sich ein bisschen smarter anstellen müssen. Aber ja, also wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, da diesen Pressschlag anzutäuschen und den Chipball dann zu spielen, ne? Den einfach wegzuchippen und nicht irgendwie voll raufzuhauen, weil dann hast du eben keine, hat Ulisse eben keine Möglichkeit mehr, da diese Wucht reinzubringen. Ja, hat er sich nicht gut angestellt.
Sein Vater ist ja mal in der Mixzone so ein bisschen...
Der kennt die St. Pauli-Kabinen ganz gut, ne?
Ausgeflippt, genau. Das war am ersten Spieltag nach dem 3-3 am Millerntor, weil sein Sohn Job seiner Meinung nach zu wenig Spielzeit bekommen hat. Wie der wohl reagiert hat, ne, nach diesem Fehler. Ob der wohl so ein Ikea-Regal auseinandergeschraubt hat oder vielleicht auch mit einem Handkantenschlag zerlegt hat. Ja. Der scheint ja sehr emotional zu sein.
Handkantenschlag, glaube ich.
Ja. Es war der Handkartenschlag. So, jetzt kommen wir zur Elf, zur SV Elversberg, über die du sprechen wolltest.
Ja, also ich finde, nur mal ganz kurz anreißen, ich wollte jetzt kein ganz großes Fass aufmachen.
Na, um mal so ein paar Leute aus dem Saarland abzuholen, wobei die meisten Menschen dort, glaube ich, auch den ersten FC Saarbrücken unterstützen. Aber die Elf ist trotz des Aderlasses mit Damar und
wie der Kicker schreiben würde, Kaderlass.
Aslani fehlen ja wirklich 2 herausragende Offensivspieler.
Baum.
Elias Baum, ja, genau, auch nicht mehr dabei. Und Horst Steffen trainiert mittlerweile Werder Bremen. Und trotzdem gibt es da offenbar kein qualitatives Downgrade. Ganz im Gegenteil. Elversberg ist jetzt Tabellenführer in der zweiten Liga mit 22 Punkten, vor Schalke 21 Punkte und Paderborn 20 Zähler. Und Elversberg hat eben Greuther Fürth mit 6:0 geschlagen.
Ja, und genau das, was du gesagt hast, das muss man, finde ich, einmal ganz kurz erwähnen, ohne dass man jetzt gleich eine Sonderfolge aufmachen muss. Aber ich finde, das ist wirklich Wahnsinn. Und es ist ja so, dass dich das dann qualifiziert, da oben zu stehen. Also natürlich, wenn du so ein 6:0 gegen Greuther Fürth zeigst, dann ja, dann machst du natürlich Spaß, dann bist du natürlich verhaltensauffällig im positiven Sinne. Aber wenn du in dieser zweiten Liga auch mal so diese nötige Dreckigkeit besitzt, und damit meine ich, wie man so schön neudeutsch in der Fußballsprache sagt, wenn du dann die entscheidenden Spiele ziehst, so wie gegen Holstein, wenn du dann mit dem Elfmeter in der Nachspielzeit noch gewinnst. Und diese Punkte fährt Elversberg eben auch ein, gepaart mit der Situation, was du gesagt hast, dass man denkt so, ja, jetzt stehen die da oben und man weiß gar nicht warum, weil man die Spieler, die da wie bei so einem Hai, dem das Gebiss ausfällt, sofort wieder nachwachsen an Zehen. Und dann reden wir natürlich ganz schnell über
Younes Ebnotalib, der im Winter 2024 vom FC Gießen kam und in der aktuellen Saison schon 9-mal für die Elf, für die SV Elversberg getroffen hat.
Das ist der deutsche Phil Harris, ne?
Ja, oder der legitime Nachfolger von Fisnik Aslani, der übrigens ja offenbar, oder so munkelt man, eine Anfrage des FC Barcelona vorliegen haben soll. Also nicht Ebnotalib, sondern Aslani.
Wirklich?
Hat der Boulevard im Vorfeld des Spiels am Hamburger Millerntor spekuliert. Aber ich glaube, bei Elversberg kam auch...
Die St. Pauli-Redakteure jetzt mal so einfach rausgekommen, um mal so ein bisschen Unruhe zu stiften. Pass mal auf, die verunsichern wir jetzt richtig.
Das stand in der Bild.
So, ja, ich weiß.
Wenn ich vom Boulevard rede, rede ich natürlich von der Bild. Aber bei Elversberg war es ja so, dass alle auch diese Erfolgswelle, auf der kleine Verein aus dem Saarland jahrelang geritten ist, mit Horst Steffen erklärt hat. Der hat ja es in 5 Jahren geschafft, Elversberg von der Regionalliga in die dritte Liga und dann im direkten Durchmarsch in die zweite Liga und dann in seinem zweiten Jahr in die Relegation zu führen. Da gab es ja dann den Knockout kurz vor Schluss gegen Heidenheim. Ansonsten würden wir jetzt über einen Erstligisten Elversberg diskutieren. Horst Steffen ist weitergezogen nach Bremen. Vielleicht ist es gar nicht Steffen, der das Erfolgsmodell ist, sondern vielleicht ist es Nils Ole Boog, der Sportdirektor, der ja offenbar auch eine Anfrage von Borussia Mönchengladbach hatte. Und da hat sich die Borussia jetzt dann aber die Zähne ausgebissen an diesem ja auch durchaus liquiden kleinen Verein aus dem Saarland und ist auf Rufen Schröder jetzt ausgewichen. Aber vielleicht ist es Nils Ole Boog. Die Spieler, die Elversberg verpflichtet und ausleiht, die passen alle.
Ja.
Also ich will jetzt nicht wieder von Nick Woltemade zu Drittliga-Zeiten anfangen, aber die haben eine hohe Trefferquote bei Transfers und schließen halt auch solche Lücken, wie sie Damar und Aslani hinterlassen haben.
Dann, du redest wahrscheinlich über Bamba Sekonte zum Beispiel, ne? Der aus Heidenheim ausgeliehen wurde. Also zum Beispiel, der auch ein sehr starkes Spiel auf der 10 gemacht hat. Aus Karlsruhe ist er gekommen. Warum habe ich denn Heidenheim gesagt?
Wahrscheinlich, weil du schon an das nächste Heimspiel der Hoffenheimer denkst. Das ist nämlich gegen Heidenheim. Hoffenheim gegen Heidenheim.
Endlich,
am kommenden Bundesligaspieltag. Ja. Stellt euch die Wecker schon mal macht euch bereit auf dieses Spiel.
Deutscher Super Bowl.
Darauf hat die Welt gewartet. Hoffenheim gegen Heidenheim.
Definitiv. Ja, dann, wenn wir schon in der zweiten Liga sind, dann, wer Elversberg sagt, der muss irgendwie auch natürlich sagen, Schalke erlebt so einen Flow gerade. Es ist wirklich so. Und das konntest du, finde ich...
Ich dachte, jetzt kommt schon wieder dein Holstein-Kiel-Monolog. Aber
nein,
du willst den Umweg über Gelsenkirchen nehmen. Weil da ja auch zwei ehemalige Holsteiner spielen.
Ach, ich werde keinen Holstein-Kiel-Monolog halten. Ich werde jetzt sagen, dass ich am kommenden Wochenende gegen Bochum wieder da bin. Wie gesagt, so 2-3 kleine Zweitliga-Beobachtungen habe ich. Zum einen kannst du, glaube ich, daran erkennen, dass Schalke einen Flow hat, dass sie gar nicht mal diese Mannschaftsqualität haben. Aber ich glaube, dass der Trainer Muslic die Mannschaft wieder emotionalisiert hat, dass da eine gute Einheit am Start ist, der ja so ein bisschen nach dem Belohnungsprinzip mit der Mannschaft trainiert. Also spielen sie gut, dann bekommen sie sozusagen mehr frei. Und so hat er ja auch am Sky-Interview dann gesagt, die Spieler nutzen mich aus. Also mit so einem Zwinkerauge, sondern, also das heißt so, ne, die nutzen mich aus, alles klar, sie sind erfolgreich, deswegen nutzen sie ihn aus, er gibt ihn frei. Und ich finde, wenn man sowas sagt, dann spricht das irgendwie dafür, dass da anscheinend eine ganz gute Stimmung herrscht. Das ist das eine. Und das andere, was ich erlebt habe beim VfL Bochum, hast du diesen Rösler-Auftritt gesehen, der so ein bisschen an hier Borussia Dortmund und den dänischen Vulkan erinnerte?
Tilburg.
Ja, Tilburg, genau. Und da habe ich jetzt
viele Anglizismen, ne? Rösler hat ja in England gespielt und auch in England trainiert. Ja. Also der pflegt viele Fachbegriffe aus dem Englischen mit in seine Statements ein.
Sowas nutzt sich natürlich schnell ab, genauso wie Peter Neururer irgendwann zu häufig vor der Hannover 96-Kurve seinen Neururer-Dance gemacht hat.
So war Ernst Mittendorp auch. Ich hatte mit Ernst Mittendorp mal zu tun, als er aus Südafrika kam und den SV Meppen vor dem Abstieg in die Regionalliga retten sollte. Und da ging es auch um Challenge. Mir fallen jetzt gerade keine anderen Defense und viele englische Fußballbegriffe. Ja. Und daran musste ich auch denken, als ich Uwe Rösler sah bei seinem Statement vor dem Spiel jetzt am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht oder ob er nicht anders kann, weil er zu viel Zeit in England verbracht hat. Aber als Spieler würde ich mir denken, und würde so wie Ernie lachen, weil irgendwann fragt man sich ja auch, ey, ab, ne? das ist ja völlig gaga. Also ja.
Das hat Christopher Kramer mal gesagt, also als er noch damals in Bochum gespielt hat, und wenn du dann so dieses Neururer-Syndrom, dieses Retter-Syndrom, das fand ich auch mal ganz spannend, dass er natürlich auch gesagt hat, sowas nutzt sich dahingehend ab, also das funktioniert einmal, dass du, ich sag immer so, einen Böller in die Kabine wirfst und sagst, jetzt sind wir alle wach, aber wenn du dann beim übernächsten Mal wieder einen Böller in der Kabine knallen und sagst, ja, okay, ja, jetzt sind wir wach, aber was sollen wir denn jetzt inhaltlich machen, so, ne?
Das Schöne ist, du kannst dem ja auch entgegenwirken, indem du einfach ein Vokabelheft mitnimmst zur nächsten Mannschaftssitzung.
Ja.
Das wird wahrscheinlich jetzt in der Kabine des VfL Bochum verteilt werden.
Ja, definitiv. Dazu vielleicht noch eine Beobachtung. Ich habe natürlich auch gestern Holstein Kiel gegen den ersten FC Nürnberg gesehen. Ich fand, dass Holstein die mit die schwächste Saisonleistung gezeigt hat, weil es über weite Strecken jetzt nicht unterirdisch war, aber weil es tatsächlich relativ belanglos war. Auch ein gar nicht mal so guter erster FC Nürnberg war trotzdem besser. So, das war ein Spiel auf einem mäßigen Zweitliganiveau. Und dann hatte Holstein am Ende, muss man sogar ganz ehrlich sagen, ziemlich viel Glück, dass Soma, der getroffen hat, noch weitere große Chancen nicht genutzt hat. Die dann doch auch wenigen Chancen, die Holstein hatte, haben sie zum Teil dann auch kläglich vergeben. Da denke ich zum Beispiel an Kapralik, der im 1 gegen 1 auf den Schlussmann der Nürnberger zugelaufen ist. Und dann haben wir noch eine skandinavische Schweden-Connection gehabt vor dem 1:1. Bernhardsson auf Johansson.
Der hat das Tor gemacht, relativ spät, ne?
Steht es 1:1 am Ende und dann muss Holstein Kiel, und ich hatte eigentlich so eher gedacht, jetzt, wie gesagt, zwei letzte Gedanken noch dazu. Ich hatte so das Gefühl, nachdem Holstein, ist natürlich jetzt auch keine Kunst, immer gegen die da oben zu spielen, wenn du in der ersten Saisonphase bist, da hat sich ja noch nicht viel manifestiert. Aber trotzdem hatte Holstein jetzt natürlich relativ viele starke Gegner mit Darmstadt, mit Paderborn, mit, ne, und Elversberg und so, alle, die gerade einen ganz guten Flow haben. Jetzt spielen sie nach Nürnberg zu Hause gegen Bochum, dann in Münster vielleicht eher, wo du dachtest, okay, jetzt kannst du vielleicht auch mal drei Spiele am Stück gewinnen.
Münster wird schwierig. Münster spielt sehr, sehr gut.
Ja, und Bochum kommt, da ist jetzt auch quasi wieder wachgeküsst worden von Uwe Rösler. Also von daher, ja, es kann dann wahrscheinlich mit 11 Punkten Rückstand auf Platz 1 auch einfach mal eine Saison werden, wo du, wenn du Glück hast, Achter wirst.
Du bist da am kommenden Wochenende.
In Kiel, ja.
Ich bin beim Spiel HSV gegen Wolfsburg. Und Freitag natürlich bei Altona 93 gegen Phoenix Lübeck mit unserem gemeinsamen Bekannten. Ich stehe auch für Selfies zur Verfügung.
Wollte ich gerade sagen.
Schussis, kommt vorbei.
Ja.
Ich nehme die Zeit für euch.
Ich bin ab 10 Uhr im City Park und eine Autogrammstunde. Vor CB Mode habe ich meinen kleinen Tapeziertisch aufgebaut. So ein bisschen wie bei Stromberg, diese Situation, wo er da mit seinen Autogrammkarten sitzt und keiner kommt.
Ich bin ja nicht so ein Stromberg-Fan, aber ich glaube, ich damals damit angefangen hätte, dann hätte es mich auch voll abgeholt, weil es ja durchaus Parallelen zu der Serie, die ich sehr gut finde, die Discounter gibt. So, mit Blick auf die Uhr, wir haben ja noch so eine kleine Standardrubrik hier. Wollen wir sie mal loslassen?
Wir müssen die auf jeden Fall loslassen. Ich habe das auch vorbereitet, wie immer, und dann kommt es nicht. Aber pass mal auf, es geht das hoffentlich.
Muss ich wieder überwinden.
Also, das läuft.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ihr müsstet uns mal sehen, während dieser Song läuft, dann gucken beide so verschämt irgendwie so zur Seite. Das ist so, als würdest du, weißt du, so nach 35, 40 Jahren Ehe nackt zusammen im Badezimmer die Zähne putzen. Beide stehen nackt nebeneinander und es rührt sich gar nichts mehr. Du guckst den anderen nicht mal mehr auf den Arsch, sondern du stehst einfach neben dir, putzt dich die Zähne und hast dir nichts mehr zu sagen.
Ich hab mich natürlich auf den Beitrag, den ich dieser Rubrik beisteuere, vorbereitet. Also das ist der Grund, weshalb ich jetzt in meinen kleinen Spielzettel so vertieft darf.
Also heißt, du fängst auch an, ja?
Bitte. Ist mir völlig egal. Also es geht um ein Thema, das haben wir so in dieser Form noch nie in diesem Podcast behandelt, die WM-Qualifikation. Nächstes Jahr finden ja 48 Teams an der Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und Kanada beteiligt. Und es gibt einen Exoten. Ich rede nicht über Usbekistan, ich rede nicht über Jordanien. Auch die beiden Nationen haben es zum ersten Mal zu einer WM geschafft. Nein, die Kapverden, die kapverdischen Inseln, haben sich in der vergangenen Woche durch ein 3:0 bei Eswatini für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. Und ich will jetzt mit dir ein Deep Dive machen. Ein Deep Dive Richtung Kap Verde.
Anstoß präsentiert. Das kann ja was werden. Das kleine Quiz mit Michael Augustin.
Und es geht um den zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte. Es gibt einige Quellen, sagen, dass 490.000 Menschen dort leben. Andere sagen 510.000. Ja. Also eine runde halbe Million Einwohner haben die kapverdischen Inseln. Also die Kapverden werden als zweitkleinster WM-Teilnehmer in die Geschichte eingehen. Wer war denn der kleinste bislang?
Der kleinste Teilnehmer
der... Gemessen an den Einwohnern, an der Einwohnerzahl.
Ich würde tippen an der Einwohnerzahl. Ich habe das mal, also Uruguay ist natürlich auch eigentlich immer...
Uruguay hat so 3,5 bis 4 Millionen.
Ja, immer weit vorne. Ich würde mal tippen eigentlich Island.
Richtig, ja, Island, ne? 2018 Island. Ja. In Russland.
Ja.
Wie jedes Fußballteam hat natürlich auch die Nationalmannschaft der Kapverdischen Inseln einen Spitznamen. Nennen die sich die Blauhaie oder die Rothosen?
Die Blauhaie.
Die Blauhaie, genau. Die Kapverden sind seit 1975 unabhängig von Portugal. Viele kapverdische Einwanderer leben heutzutage in Spanien, in Portugal, in den USA zum Beispiel. Deswegen war es gar nicht so einfach, eine Nationalmannschaft zusammenzukriegen, weil man ja nicht nur die 500.000 auf den Inseln dafür nominieren möchte oder einige von denen, sondern die kapverdischen Inseln, der Fußballverband hat da weltweit agiert. Das Scouting wurde auch über Social-Media-Plattformen angelegt. Hat der Nationaltrainer über LinkedIn gescoutet, über Wikipedia oder über Wikipedia?
Wahrscheinlich über Wikipedia, oder?
Über LinkedIn.
Wirklich?
Ja, weil viele Eltern und Großeltern von den Kapverden mittlerweile oder die Söhne vieler ehemaliger Einwohner dieser Inseln in den besagten Ländern, in Spanien, in Portugal oder in den USA leben. Deswegen fand da ein LinkedIn-Scouting zum Teil statt.
Witzig.
So, Patrick Vieira, Weltmeister 1998 mit Frankreich, hat kapverdische Wurzeln. Renato Sanchez ebenfalls, der war
Patrick mal beim FC Bayern. Hat kapverdische Wurzeln?
Ja.
Aber es gab doch immer diesen Song, den die Arsenal-Fans gesungen hat, Who came from Senegal and plays for Arsenal? Vieira, dann haben die aber schlecht gegoogelt anscheinend.
Er hat kapverdische Wurzeln. Okay. Ebenso Renato Sanchez, der ehemalige Bayern-Spieler und der aktuelle Linksverteidiger von Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Auch der hat kapverdische Wurzeln. Hat auch Oladapo Afolayan kapverdische Wurzeln, den du gestern live am Millantor gesehen hast?
Wenn du mich so fragst, dann wahrscheinlich ja.
Die Antwort ist nein.
Du bist ja geil. Aber weißt du was? Der Supermarkt da in der Hauptstadt, der hat auch kapverdische Wurzeln.
Ja, wie heißt denn die Hauptstadt? Heißt sie Praia, Prag oder Bratislava?
Die heißt wahrscheinlich Praia.
Sie heißt Praia. Die kapverdischen Inseln bestehen aus 15 Inseln. Wie viele sind bewohnt?
15 Inseln. Wahrscheinlich... Eine gehört davon wahrscheinlich Jörg Pilawa, aber ansonsten würde ich sagen, 13 davon sind bewohnt.
Neun sind bewohnt, genau. Wir befinden uns geografisch übrigens im Zentralatlantik vor der westafrikanischen Küste. Du hast das natürlich als auch vor deinem virtuellen Globus schon richtig gesehen und deswegen werde ich mir diese Frage jetzt knicken.
Definitiv, also das ist vor allen Dingen ein Kitesurf-Paradies, weil es da sehr windig ist.
Ah, guck an. Zu den Torschützen beim 3:0 gegen Eswatini, das war der Sieg, der das Tor zur WM aufgestoßen hat, gehörten auch Dailon Livramento und Willi Semedo. Der eine, Livramento, spielt natürlich bei Casa Pia in Portugal, der andere, Semedo, spielt bei Omonia Nicosia auf Zypern. Wer hat den höheren Marktwert?
Ich glaube, wo spielte der erste?
Bei Casa Pia in Portugal und der andere bei Nicosia in Portugal.
Der Nicosia, der Spieler von Nicosia.
Genau, Willi Semedo, Marktwert 1 Million, Dailon Livramento, Marktwert 800.000. Aber es gibt auch einen Star, das ist Logan Costa vom FC Villarreal, Innenverteidiger, Marktwert 18 Millionen Euro. Also auch solche Spieler gibt's auf den Kapverdischen Inseln. Und das war schon mein kleines Kapverde-Quiz.
Das war wirklich sehr, sehr süß. Und dann freuen wir uns natürlich auf den Iran, der auch groß auftrumpfen wird bei der WM im kommenden Jahr.
Ja, auf Norwegen mit Erling Haaland. Ob wir uns auch auf die Italiener freuen dürfen, wissen wir noch nicht.
Ja, haben sie den Iran nicht schon
aber ausgeschlossen? Aber auch die Deutschen sind da noch nicht qualifiziert.
Ich wollte darauf anspielen, dass doch Iran ausgeschlossen wurde, oder nicht? Hat das Trump nicht schon...
Nö, der Iran ist qualifiziert. Also da wird, glaube ich, Trump, der ja mit Gianni Infantino jetzt ein Brothership pflegt, also eine ganz tiefe, innige Freundschaft, ich glaube, das wird er nicht in die Wege leiten können.
Okay. Dann habe ich das vielleicht verwechselt. War es der Irak? Nee. Egal, bevor ich mich jetzt hier vergaloppiere, ich hatte da irgendwie was, meine ich, gelesen. Egal, mein Beitrag ist der, es gibt anscheinend Menschen, die sich auch, so wie wir, challengen mit geilen kleinen Quizzes. Und da habe ich gesagt, ey, da mache ich mal einen Screenshot von. Und diese Frage möchte ich dir stellen. Und zwar fand ich, das, ja, ich sag jetzt mal nichts. Ich sag danach erstmal was. Und zwar reden wir jetzt über die, wie gesagt, kommt ein bisschen aus der kalten Hose. Ich kann sagen, Florian Wirtz ist es nicht. Wir reden über die fünf Spieler mit den meisten, die fünf deutschen Spieler mit den meisten Premier League Einsätzen. Und ich möchte diese Top 5 mal mit dir durchgehen. Du musst sie nicht der Reihenfolge nach erwähnen, aber vielleicht fällt dir ja ein Name ein, der auf jeden Fall unter den Top 5 dabei ist.
Bert Trautmann.
Nein, ist nicht dabei.
Nicht dabei. Okay, Bernd Leno, der spielt ja schon eine Weile. Ich hab's schon mit Torhütern gerade.
Du, weißt du, was ich manchmal, finde ich das manchmal so absurd, weil ich wäre auf wahrscheinlich, also zumindest in der Reihenfolge nicht auf die Spieler gekommen. Natürlich wäre ich vielleicht auf einen gekommen, aber auf den wäre ich garantiert nicht gekommen. Und das ist der, den du als erstes nennst. Also du hast
Bert Trautmann.
Nee, den zweiten.
Bernd Leno.
Genau.
Ich würde auch noch Per Mertesacker nennen.
Bernd Leno ist dabei. Und zwar auf Rang 5. Mit 148 Spielen.
Ja, Mertesacker.
Ist nicht dabei.
Ist nicht dabei, nee. Weil er so oft verletzt. Ist vielleicht mittlerweile auch Kai Havertz dabei?
Nicht dabei.
Nicht dabei. Pascal Groß. Reden wir über Premier League-Spiele?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, nee, dann ist Groß nicht dabei, weil der hat gar nicht so viele Jahre in der Premier League verbracht. Oder etwa doch?
Doch.
Doch,
ist dabei.
Pascal Groß ist
dabei. Weißt du, mit wie vielen Spielen?
Nee, aber er war lange in Brighton.
228 Spiele.
Okay. Ich hätte gedacht, es wären weniger Erstligaspiele, also weniger Einsätze in der Premier League, dann ist der dabei. Leno und Groß sind dabei.
Also ich sag dir auch die Reihenfolge. Also Leno ist auf der 5, auf der 3 ist Pascal Groß. Das heißt, es gibt noch einen mit weniger und zwei mit mehr.
Ja. Michael Ballack wird es nicht sein. Der war nicht lange genug beim FC Chelsea.
Ich kann dir einen Tipp geben. Möchtest du einen Tipp?
Didi Hamann. Didi Hamann und Markus Babbel vielleicht?
Didi Hamann sehr gut, ist auf der 2
ja.
Mit 268 Spielen.
Ja, Markus Babbel ist der auch dabei?
Markus Babbel ist nicht dabei?
Ist nicht dabei, okay.
Du darfst immer sagen, wenn ich dir den ersten Tipp geben soll.
Ja, gib mir jetzt mal einen Tipp.
Dann reden wir vielleicht über den, der an der 4. Stelle steht, der in seiner Karriere unter anderem auch mal für den 1. FC Nürnberg gespielt hat.
Mhm.
Für den FC Barcelona?
Ja klar, Ilkay Gündoğan.
Ilkay Gündoğan ist logisch. Auf der 4 mit 231.
Und Mesut Özil gibt es ja auch noch.
Mesut Özil dachte ich auch, ist auch nicht drin. Nicht drin in den Top 5. Auf auch der nicht. 1 haben wir noch einen mit 322 Spielen.
Ja, da brauche ich auch einen Tipp.
Der auch mal Nationalspieler war. Deutscher Nationalspieler.
Ja.
Verteidiger.
Habe ich mir fast gedacht. Weil...
Alles ja Deutsche sind, ne?
Ja, weil um in der Premier League so lange zu spielen, musst du ja irgendwie auch herausstechen und wahrscheinlich auch Nationalspieler sein. Abwehrspieler, in welchem Jahrzehnt befinden wir uns denn?
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er auch beim Sommermärchen dabei war, in der Innenverteidigung.
Jerome Boateng
nee.
War bei Manchester City.
Ja.
In der Innenverteidigung. Mats Hummels hat nie in der Premier League gespielt.
War Mats Hummels beim Sommermärchen war er nicht dabei, oder?
Ja, natürlich. Mats Hummels hat im Viertelfinale das Tor gegen Frankreich geschossen. Und so ist
erst das Sommermärchen 2006.
Ach, 2006? Ja. Robert Huth?
Ja.
Ja, natürlich. Ja,
Robert Huth.
Sommermärchen, ja, klar. Sommermärchen. Robert Huth.
Aber das ist doch eine Top 5, auf die man doch wirklich nicht einfach so kommt, oder?
Shkodran Mustavi würde mir auch noch einfallen, ja. Nee, kommt man nicht. Also ich habe jetzt ja einfach random ein paar Namen genannt und irgendwie waren es dann einige und die anderen musste ich mir halt... Robert Huth, tatsächlich, da ist die Auflistung. Fabian hält mir gerade den Screenshot hin. Wow, das war mal spannend, auch für unsere internationalen Fans. Die Premier League ist ja die weltweit beliebteste Liga und da haben wir jetzt auch die Hörerinnen und Hörer mit diesem Quiz abgeholt. Stark, wirklich stark.
Wirklich stark. Wollen wir das Franchise-Thema mit in die nächste Woche nehmen? Oder?
Die müssen wir mit in die nächste Woche nehmen. Wir sind schon über eine Stunde.
Dann schreiben wir uns das auf.
Ich muss noch arbeiten, also ich muss noch mehr Geld verdienen, als ich mit diesem Podcast verdiene. Deswegen sitzt mir zumindest die Zeit schon so ein bisschen im Nacken.
Im Nacken, ne? Ja,
das ist klar. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe ganz vergessen, mir Gedanken über unsere Spotify-Liste zu machen. Da können wir ja Songs draufpacken oder machen das ja auch regelmäßig. Ich habe gar keinen mitgebracht.
Soll ich aushelfen?
Vielleicht leih ich mir einen von dir.
Es ist ganz witzig, dass Frank Sinatra, den kennen wir ja natürlich von New York, New York.
Ja, der singt auch Chicago, Chicago.
Ja, singt einen Chicago-Song und das ist eigentlich der, mit dem er viel lieber assoziiert werden möchte, weil... dass seine Home City ist.
Wie heißt denn der Song?
Chicago.
Chicago.
Ja.
Und dann noch Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen?
Nee, dann außerdem noch von Enrique Iglesias Hero. I can be your hero. Da gibt es auch so eine schöne Geschichte. Da waren
weil du ein Hero bist?
Nee, weil wir, Snippo, Keke und ich, waren in so einem Laden. Der sah so aus, als würde da jetzt gleich eine Party stattfinden. Aber da fand eine Lesung statt. Und dann sind wir da reingegangen und haben da dann ein alkoholhaltiges Getränk zu uns genommen. Und auf der Bühne war eine wirklich sehr, sehr attraktive Frau. Und die setzte sich dann da auf einen Stuhl. Und ich glaube, ich kann das Video auch mal einspielen. Und dann und
fing
sagte,
an zu lesen.
Sagte Keke so, hat sie gesagt...
War das Keke Top?
Das war nicht Keke Top, Keke Schulz.
Ach der.
Sagte dann, anders gesagt, sie sagte, can I do something for you? Und dann hat Keke gesagt so...
Give me your number.
Spiel doch mal Hero. Hat aber so ganz leise gesagt. Und es hat eine Sekunde gedauert. Und dann hat sie von Enrique Iglesias Hero gesagt. Und im Hintergrund hören wir tatsächlich Keke noch ein bisschen mitsingen.
Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? For the in your
die sind besser als Enrique, oder?
Schon ganz beeindruckend, oder?
Ich habe Tränen in den Augen. Könnte aber auch am Durchzug liegen.
Könnte auch am Durchzug liegen. I will stand by you forever. Und das ist doch auch schon das Motto unseres Podcasts, Michael Augustin. I will stand by you forever. Wo bist du am Wochenende?
Habe ich schon HSV, gesagt. Ne? HSV gegen Wolfsburg.
Dein HSV spielt gegen deine Wölfe.
Der HSV spielt gerade sehr gut und hat ja auch in Leipzig nur knapp und auch unglücklich mit 1-2 verloren. Hätte ich nicht gedacht, dass sich der HSV nach diesem Fehlstart in die Saison so stabilisiert. Wolfsburg ist ja mittlerweile neben dem FC St. Pauli die Mannschaft mit dem größten Negativtrend. Sprich, auch der VfL hat jetzt 4-mal am Stück verloren. Da ist der HSV mal Favorit, würde ich mal sagen.
Ja.
Und ich gehe auch davon aus, dass der HSV das Spiel gewinnen wird.
Und die Frage ist, ob danach Heide Simonis noch Trainer ist oder ob es für ihn Let's Dance heißt. Aber das werden wir dann möglicherweise in der kommenden Woche diskutieren, genauso wie, das schreiben wir auf, dieses Franchise-Thema, weil das finde ich ganz spannend. Das ist mal so ein kleines Off-Topic, das können wir auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, das ist auch zeitlos. Ja. Das sollten wir vielleicht nochmal vertiefen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit am Ende haben. Oder auch am Anfang, bevor die Kultrubrik beginnt. Das war Anstoß! An diesem, ich weiß gar nicht, welches Datum ist, es ist vielleicht der 20. Oktober, es ist der 20. Oktober 2024.
Es ist nicht der 22., nicht der 21., es ist der 20.
Das war Anstoß und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Adios.
I can kiss away the pain. Oh yeah. I will stand by forever.
Anstoß, der Fußball-Podcast.